Wir haben gerade gesungen, dass die Ketten zerbrechen und dass Jesus der Sünde die Macht genommen hat. Und ihr Lieben, die Sünde ist wirklich mächtig. Wenn wir uns heute mit dem Predigttext auseinandersetzen, werden wir sehen, das ist schon herausfordernd und da bedarf es eines Erlösers, der uns von der Macht der Sünde befreit. Denn wie begann alles? Es begann mit dem Sündenfall, wo das ganze Unglück, das Unrecht, die Brutalität in die Menschheit hineinkam. Und die Nachfolger von Adam und Eva, Kain und Abel, was macht der Kain? Er erschlägt aus Neid seinen Bruder und die Nachfolger Kains, Lamech. Und das ist schon der erste Text, den wir uns heute Morgen anschauen. Schaut mal, wie der Lamech gehandelt hat, ein Nachfolger Kains. Ich lese vor, Lamech sagte zu seinen Frauen, übrigens der Erste, der Polyamor gelebt hat. Ja, hatten wir letzte Woche, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das ist der Erste. Ada und Zilla, meine Frauen, hört mir gut zu. Wenn ein Mann mich verwundet, erschlage ich ihn. Ja, für eine einzige Strieme bringe ich ihn um. Wenn schon ein Mord an Kain siebenfach bestraft wird, für Lamech wird alles 77-mal gerecht. Spürt ihr da etwas von diesem sündhaften, brutalen, abstoßenden Verhalten, was da in die Menschheit hineingekommen ist? Wie hier Lamech handelt, er schreckt nicht vor Mord zurück für eine Verletzung, möchte unverhältnismäßige Rache üben. Und da kann ich schon verstehen, wenn man solche verstörenden Geschichten im Alten Testament liest, dass es einen erstmal abschreckt. Aber die Bibel berichtet eben ungeschminkt, wie die Menschheit ist. Voller Brutalität, voller Rache. Und in der fortschreitenden Offenbarung des Alten Testaments stellen wir dann fest, wie Gott die Folge der Sünde eindämmen möchte und dann sagt, eben nicht so wie Lamech unverhältnismäßig zu reagieren, sondern er sagt dann Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist die erste Eingrenzung, die Einschränkung der Folge der Sünde, die Gott hier verordnet aus seinem Volk. Und wir wissen natürlich, das ist ja doch bei weitem nicht das, was Gott eigentlich möchte. Denn die eigentliche Offenbarung, so wie Gott eigentlich ist, das erkennen wir, wenn wir Jesus Christus sehen. Wenn Jesus von sich sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der sieht, wie Gott eigentlich denkt, wie Gott eigentlich empfindet. Und er sagt dann das bekannte Wort in der Bergpredigt in Matthäus 5. Zu den Alten ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wenn euch einer auf die rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die linke hin. Und wie herausfordernd das ist, das wollen wir uns heute an der Geschichte von Absalom und David ansehen. Wir gehen um 3000 Jahre zurück. Wir hatten ja letzte Woche uns intensiv auseinandergesetzt mit der Geschichte von David und Bathseba. Das ist jetzt wenige Jahre später, als das hier sich ereignet. David war inzwischen ca. 50 Jahre alt und seit etwa 20 Jahren König in Israel. Sein ältester Sohn war Amnon und er war so ca. 25 Jahre alt. Und sein drittältester Sohn, der zweite, war mutmaßlich gestorben, weil man liest dann später nichts mehr von ihm. Also sein drittältester Sohn, aber der zweite noch lebende Sohn, war ca. 20 Jahre alt. Und dessen Großvater war ein König von Geschur oder der König von Geschur. Das heißt also, David hatte hier eine politische Ehe eingegangen und aus dieser politischen Ehe ist der Absalom hervorgegangen. Ja, das war ja damals oft auch so üblich gewesen, bis ins 19. Jahrhundert sicherlich, dass also hier zwischen Königshäusern hat man geheiratet, um damit eben auch die Friedensbande zu stärken und genau das hat also auch hier der David gemacht und aus der Verbindung ging Absalom hervor. Das ist ein Stück weit zum Rahmen und jetzt schauen wir in den Predigttext hinein. Wir lesen nur die ersten Verse, weil es ist sonst zu lange. Ich werde euch den Text oder die Geschichte dann weiter erzählen. 2. Samuel 13 ist das. Absalom, einer von Davids Söhnen, hatte eine schöne Schwester namens Tamar. Eines Tages verliebte sich ihr Halbbruder Amnon in sie. Hatten wir ja gerade geklärt, Absalom stammt aus der Verbindung mit der, wo die Mutter die Tochter des Königs von Geshur war und Amnon war aus einer anderen Verbindung hervorgegangen. Er war Davids ältester Sohn. Amnon begehrte Tamar so sehr, dass er krank wurde. Er sah keine Möglichkeit, an sie heranzukommen, denn die unverheirateten Töchter des Königs wurden gut behütet. Amnon war mit Jonadab befreundet, einem Sohn von Davids Bruder Schammah. Jonadab war ein sehr kluger Mann. Er fragte Amnon, was ist los mit dir, Königssohn? Jeden Morgen siehst du trauriger aus. Willst du es mir nicht sagen? Da gestand Amnon, ich habe mich in Absaloms Schwester Tamar verliebt. So, und wie geht es dann weiter? Der Jonadab empfiehlt seinen Freund Amnon, pass auf, wenn du jetzt nicht weißt, wie du eben auch Gemeinschaft mit der Tamar verbringen kannst, denn es war eben so gewesen, es hieß ja, die wurden gut behütet, die sahen sich in der Regel nur bei gemeinsamen Mahlzeiten, was ja auch nicht regelmäßig war, sondern unter Umständen eher so bei Festen. Also da war schon eine klare Trennung. Außerdem lebte Amnon als 25-Jähriger in einem eigenen Haus, das kam noch dazu. Also da war nicht dieser enge Kontakt, den man vielleicht vermuten könnte. Deswegen überlegt er, ja, wie kann ich jetzt mit dieser Tamar Zeit verbringen? Wie komme ich an die eigentlich ran? Und da sagt der Jonadab, ach, stell dich doch einfach krank und dann wird dein Vater dich besuchen. Und wenn er dich besucht, dann sagst du ihm, schick doch meine Schwester Tamar zu mir, dass sie einen Kuchen für mich backt. Und ach, wenn ich dazu schaue, da wird es bestimmt bald besser gehen mit mir. Und genau das macht dann der Amnon, stellt sich also krank. David kommt und der Plan geht so in Erfüllung. Die Tamar wird hingeschickt und die geht da ganz unbedarft und arglos hin und backt also dort einen Kuchen. Und dann sagt der Amnon, okay, ihr ganzen Diener, geht mal bitte raus. Braucht keinen von euch hier. Und außerdem, ach, jetzt hier essen will ich nicht, mir geht es ja nicht gut. Und geht ins Schlafzimmer und sagt, bring mir das Essen ins Schlafzimmer. Und dann kommt die Tamar, bringt das Essen ins Schlafzimmer. Und was macht der Amnon? Er vergewaltigt sie. Also man sieht hier diese Brutalität, das ist unglaublich, aber steht eben ungeschminkt in der Bibel drin. Und dem Amnon kommt danach auch, du liebe Zeit, was hab ich getan? Und zwar nicht aus Reue heraus, sondern einfach aus Angst heraus, was diese Konsequenz der Sünde mit sich bringen wird. Er ist der Erstgeborene, der Nachfolger, der verheißene Nachfolger des Königsthrons. Und deswegen merkt er, du liebe Zeit, eigentlich ist ja die Tamar schuld und schickt sie raus, schmeißt sie raus. Ja, und wie geht es weiter? Der David erfährt davon und ist sehr zornig auf seinen Sohn. Und der Absalom nimmt seine Schwester zu sich. Ja, und ab diesem Tag hasst er seinen Bruder abgrundtief. Also auch nach den damals geltenden Moralgesetzen war das eine verabscheuenswürdige Tat. Auf Vergewaltigung stand in bestimmten Konstellationen sogar die Todesstrafe. Und Sexualverkehr unter Halbschwestern oder Geschwistern in diesem Fall, also Halbschwester war das ja gewesen, auch das stand unter Todesstrafe nach dem Alten Testament. Und was macht jetzt der David? Er ist ja der Vater, er ist der König, der für Gerechtigkeit sorgen muss. Und er macht nichts. Es hat keine Konsequenzen für den Amnon, es ist nichts darüber berichtet in der Bibel. Und Absalom schaut sich also das Ganze 2 Jahre lang an und wartet und wartet. Man fragt sich, warum reagiert David nicht? Liegt es vielleicht daran, dass er selbst wenige Jahre zuvor mit der Bathseba den Ehebruch beging und im Anschluss, um die Tat zu vertuschen, einen Mord beging an Uriah? dass er damit seine vollständige Autorität gegenüber seinem Sohn verloren hatte? Oder sagte er, Mensch, das ist der Nachfolger, ich muss den Nachfolger schützen? Wie dem auch sei, ich spekuliere jetzt, er hat nichts gemacht und hat auf diese Ungerechtigkeit, auf dieses unglaubliche Vergehen nicht reagiert. Sodass Absalom nach 2 Jahren die Sache selbst in die Hand nimmt. Ich würde euch gerne mal verdeutlichen, wie wichtig uns Gerechtigkeit ist, wie tief das in uns Menschen verwurzelt ist. Dafür bräuchte ich jetzt mal 2 Freiwillige, die nach vorne kommen. Wer hat den Mut? 2 Freiwillige, ganz schnell, brauchen jetzt nicht so viel Zeit dafür. Jawohl, hier ist der Erste, prima. Und der Julian, super. Also, eigentlich ist schon alles schon gemacht. Also es sind 2 Freiwillige, die vorgekommen sind. Ihr habt auch schon für euren Mut einen Applaus bekommen. Deswegen die Belohnung habt ihr schon. So, und Lasse, du bekommst jetzt dafür einen Gutschein. Vielen Dank, das ist ein Kaffeegutschein. Ihr könnt wieder runtergehen. Ja, wie fühlt sich das denn jetzt an? Die gehen auch gar nicht, das hätte ich gar nicht gedacht, ja. Halten wir mal die Ungerechtigkeit ein bisschen aus. Sie merken, es ist doch ein ganz blödes Gefühl, oder? Und jetzt geht es darum, Mensch, da hat jemand einen Kaffeegutschein nicht bekommen. Und selbst das finden wir schon irgendwie eine unangenehme Situation, die nicht in Ordnung ist. Und ich meine, wir lösen es jetzt auf, ne? Und das ist eine absolut kleine Ungerechtigkeit, wo wir uns schon die Frage stellen müssen, wie halten wir das eigentlich aus? Wir werden gleich nachher sehen, was für eine Ungerechtigkeit hier noch alles vorkommt. Dankeschön. Also Gerechtigkeit ist ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis, was wir haben. Und ich meine, jetzt haben wir gerade von den Kaffeegutscheinen hier gesprochen. Vor 2 Jahren gab es eine Gruppenvergewaltigung in Hamburg. Das Opfer war 15 Jahre alt. Die Täter waren Jugendliche und Heranwachsende. Und sie wurden überwiegend zu Bewährungsstrafen von 1 bis 3 Jahren verurteilt. Wir merken, was das mit unserem Gerechtigkeitsempfinden macht, wo wir sagen, das ist nicht in Ordnung, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und genau das Gleiche erlebt ja hier die Tama. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und deswegen ist auch das Wort Gottes hier so klar bei diesem Punkt in Matthäus 5, auch in der Bergpredigt, die ja ganz zentrale Botschaften von Jesus uns mitgibt. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Gott wird einmal für Gerechtigkeit sorgen und Gerechtigkeit schaffen. Jakobus 3, Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden für die gesät, die Frieden schaffen. Wir merken eine unmittelbare Verknüpfung dieser beiden Begriffe, Frieden und Gerechtigkeit, sie hängen miteinander zusammen. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass wir jetzt gerade mit dem Ukraine-Krieg öfters diesen Begriff hören, gerechter Friede. Denn wenn da keine Gerechtigkeit reinkommt, dann ist die Frage, ob die Grundlage für Friede geschaffen ist. Und noch deutlicher drückt es Jesaja aus in Kapitel 32, Vers 17. Das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein und der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer. Wenn Gerechtigkeit da ist, da ist Frieden da. Wenn Gerechtigkeit da ist, dann ist der Ertrag davon Ruhe und Sicherheit. Und diese Gerechtigkeit hat David nicht hergestellt. Und was ist jetzt die Konsequenz? Wie geht Absalom mit dieser Ungerechtigkeit um? Erwartet, hatte ich ja schon gesagt, 2 Jahre darauf, dass David irgendetwas macht. Er macht nichts. Und wie reagiert er? Mit Selbstjustiz. Er lädt alle seine Brüder ein unter einem Vorwand. Die kommen auch alle. Und bei diesem Fest lässt er seinen Bruder Amnon umbringen. Also wir merken, da war das Unrecht mit der Tama und jetzt folgt dieses noch größere Unrecht, das hier Absalom vollbringt. Ihr Lieben, Es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Das Unrecht eines Menschen rechtfertigt nicht mein eigenes Unrecht. Ich kann euch ein Beispiel erzählen, das ist jetzt schon etliche Jahre her, bestimmt 15 Jahre her, deswegen traue ich mich auch, das zu erzählen. Ich bin da auf der Autobahn gefahren, ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erzählt, und mir ist jemand enorm dicht aufgefahren. Also man konnte das Nummernschild nicht mehr sehen und hat ständig Lichthupe gegeben. Und ich war einfach sehr aufgeregt gewesen, weil war einfach erschrocken aufgrund dieser Situation. So, was habe ich gemacht? Ich bin da rechts rüber gefahren, der ist vorbei und dann bin ich links rüber und bin dem hinterher gefahren, auch enorm dicht auf und habe genauso Lichthupe gegeben. Ja, was meint ihr, wenn die Polizei mich angehalten hätte und dann hätte ich gesagt, ja, der hat vorher, ist der mir auch so dicht aufgefahren und hat mir Lichthupe gegeben, hätte der dann gesagt, ach so, Herr Thürow, ja, okay, dann verstehen wir das, wir wünschen Ihnen noch eine gute Fahrt. Das ist genau das Verhalten, was wir bei Kindern oft beobachten. Also wir Erwachsene sind oft genauso infantil. Das hat der aber auch gemacht, als würde das rechtfertigen, dass ich mich genauso verhalten kann. Aber wir nehmen das leider mit ins Erwachsenenalter mit. Und hier eben in einer ganz drastischen Art und Weise bei dem Absalom. Er glaubt, weil der Amnon diese Untat beging und obwohl eben David hier eigentlich hätte Verantwortung übernehmen müssen, hätte er das Recht mit einer Selbstjustiz, mit einem noch größeren Vergehen, könnte er Recht schaffen. Erinnert euch, was wir anfangs von Lamech gesagt haben. Ihm wurde eine Wunde geschlagen und er hat den anderen dafür erschlagen. Also wir merken, das ist das tiefste Handeln der Sünde, was wir da übernehmen, was hier ein Absalom, ein Lamech letztendlich übernommen haben. Ja, und wie geht es weiter? Der Absalom flieht. Er flieht zu seinem Großvater in das andere Königreich, da ist er sicher, damit ihm also nichts passiert. Dort ist er dann 3 Jahre in Verbannung und wird dann auf verschiedene Umwege wieder zurückgeholt und darf aber erst mal 2 Jahre das Angesicht seines Vaters nicht sehen. Weil sein Vater möchte ihn nicht sprechen, weil er hat seinen Sohn umgebracht. Natürlich war der Amnon ein Verbrecher gewesen, aber es blieb trotzdem noch sein Sohn. Absalom hat seinen Halbbruder umgebracht. Und auch da war ja die Frage gewesen, ja, muss da nicht auch Strafe rein? Er war mittlerweile der Thronfolger. Ja, und es ist so, dass dann aber 2 Jahre später David den Absalom trifft. Absalom müsste jetzt mittlerweile so 27 ungefähr gewesen sein. David ist ungefähr 57. Und der David möchte sich mit dem Absalom versöhnen, spricht sich aus mit ihm und glaubt, dass alles wieder in Ordnung ist. Aber in den Augen Absaloms bleibt David dieser ungerechte König. Sein Rachemord an Amnon hatte nichts an seinem Herz verändert. Also glauben wir nicht, dass wir durch Rache irgendwie einen Hass in unserem Herzen stillen können. Rache wird nicht den Hass in unseren Herzen stillen. Das sehen wir hier an ihm. Und so dauert es 3 weitere Jahre. Und Absalom hat immer noch vor Augen, mein Vater ist dieser ungerechte Richter, ist dieser ungerechte König. So, und dann lesen wir jetzt in 2. Samuel 15, wie es weitergeht. Einige Zeit danach, es sind wohl weitere 3 Jahre, Absalom ist jetzt 30, David 60. Einige Zeit danach schaffte sich Absalom einen Wagen und Pferde an, sowie 50 Mann, die immer vor ihm herliefen. Früh am Morgen stellte er sich neben dem Weg zum Stadttor und so oft jemand mit einer Streitsache zum König vor Gericht gehen wollte, sprach er ihn an und sagte, aus welcher Stadt bist du? Wenn er dann antwortete, dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels, sagte Absalom zu ihm, was du sagst, ist ja gut und recht. Also da ging es jetzt um den Streitfall, das ist damit gemeint. Aber beim König gibt es niemand, der dich anhört. Ich habe es ja selbst erlebt, ne, mit der Tama, deswegen, also frag mal mich. Und Absalom fügte hinzu, würde mich doch jemand zum Richter im Land machen. Ich würde für Recht sorgen. Mein Vater nicht. Ich würde es machen. Damit jeder, der einen Streit oder eine Rechtssache hat, zu mir kommt, ich würde ihm Recht verschaffen. Ging dann einer auf ihn zu, um vor ihm niederzufallen, er war ja der auserkorene Thronnachfolger, dann streckte er die Hand aus, hielt ihn fest und küsste ihn. So machte es Absalom bei allen Israeliten, die zum König vor Gericht gehen wollten, und so stahl er das Herz des Volkes Israel. Ich sagte ja schon, aus dem Hass zu seinem Bruder hatte sich ein Hass auf seinen Vater entwickelt. Ein dauerhaftes, tiefes, vergiftetes Gefühl der Feindschaft. Auch an ihm wollte sich Absalom rächen, um das empfundene Unrecht zu vergelten und auszugleichen. Hass macht blind und führt in die Sünde. Sein Halbbruder Amnon war tot. War nun die Schuld nicht gesühnt? Ein menschenvoller Hass kann der Racheakt nicht besänftigen. Er ist auf die Vernichtung anderer aus. Und ich habe auch schon erlebt, wirklich Geschwister, ich habe schon erlebt, wie Menschen auf Vernichtung aus sind. Glücklicherweise habe ich es nicht erlebt, auf mich bezogen, auf meine Person. Aber wie Menschen in meinen Augen voller Hass vorgingen, um Vernichtung zu erreichen. Hüten wir uns davor. Wir werden blind. Absalom war wirklich blind geworden. Derjenige, der ursprünglich mal sich für Gerechtigkeit eingesetzt hatte, der Absalom, der ja an für sich wollte, dass alles in Ordnung gebracht wird, er war mittlerweile völlig verblendet gewesen. Und er schaffte es, dass ein Volk, das 30 Jahre lang unter David nur Gutes erlebt hatte, das Volk Israel hat nur Gutes erlebt unter David. David hat sein Leben eingesetzt, vielfach für das Volk. Ja, wir kennen die Geschichte von David und Goliath. Wir kennen die Geschichten, wo er wirklich die Grenzen erweitert hat. Es kam Wohlstand rein. Es war ein gottesfürchtiger, ein demütiger Mensch. Und dennoch, obwohl sie nur Gutes erlebt hatten, kehren sie ihm in großen Teilen den Rücken zu. Ja, das ist schon erschütternd. Und ich kann euch nur sagen, prüft die Motive der Menschen, bevor ihr ihnen folgt, und hinterfragt diese auch immer mal wieder. Also bei Absalom, das Motiv, das haben wir mittlerweile verstanden und auch erkannt. Und ich weiß noch, ich spreche jetzt auch hier nicht aus der Theorie, ich kann mich noch erinnern und ich muss das ein bisschen verklausuliert machen, wegen der Persönlichkeitsrechte. Ich weiß noch, wie ein Mensch mal, eine Person, hat einen Mitarbeiter gehabt und hat sich auch mir gegenüber sehr abfällig über diesen Mitarbeiter geäußert. Und kurze Zeit später, es waren wenige Tage, ist er aufgetreten und hat sich öffentlich bedankt bei dieser Person und dass er so dankbar ist, dass sie ihn unterstützt, und war den Tränen nahe. Und alle in dem Raum waren emotional gerührt und dachten, Mensch, was ist das denn für eine tolle Leitungspersönlichkeit, die da vorne steht. Und mir kam damals genau dieser Vers in den Sinn. Er stahl das Herz Israels. Das waren keine echten Tränen gewesen, sonst hätte er sich nicht wenige Tage so geäußert gehabt. Deswegen passt auf, hinterfragt auch immer mal wieder, wie Menschen unterwegs sind. Wir sind alle Menschen, das ist so. So, wie ging es weiter? Diesen Gedanken würde ich gerne noch mal äußern, auch hier. Es ist auch so, wenn man sich so verrennt, wie Absalom sich verrannt hat, dann hat man oft nur noch ein Ziel vor Augen und plötzlich ist einem jedes Mittel recht, dieses Ziel zu erreichen. So nach diesem Motto, dieses von Machiavelli stammt das ja, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist falsch, das ist unbiblisch. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Denkt daran. Es gibt kein Recht, es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Ich kann nicht, wenn sich jemand anderes falsch verhält, mein eigenes falsches Verhalten damit rechtfertigen. Das wird nicht funktionieren. Und dennoch, ich bin mir auch darüber im Klaren, das Leben ist natürlich auch in Situationen oft eine Dilemmasituation. Und da möchte ich auch ein Beispiel von Dietrich Bonhoeffer euch erläutern, wo das nochmal deutlich wird. Bonhoeffer wurde gefragt, als er das Attentat auf Hitler mit vorbereitete. Er wurde gefragt, werden wir uns nicht mal vor Gott rechtfertigen müssen für dieses Attentat, für diesen Mord, den wir hier begehen? Und da ist Bonhoeffer nicht leichtfertig drüber hinweggegangen, hat gesagt, ach nee, das ist jetzt hier was anderes, das zählt alles nicht und gilt nicht. Sondern Bonhoeffer war ja da auch in einer Dilemmasituation und hatte an und für sich nur die Wahl zwischen zwei schlechten Optionen. Und er sagte dann auch, wir werden uns ganz gewiss für diesen Mord einmal vor Gott rechtfertigen müssen. Aber es wäre ein noch viel größeres Unrecht, wenn wir dieses Attentat nicht begehen würden. Also wir merken, Bonhoeffer hatte an dieser Stelle ein ganz anderes, ja, er war von ganz anderen Motiven geprägt. So wie David auch. David wurde damals von Saul verfolgt. Er war nicht von Hass geprägt. Wir sehen auch bei Bonhoeffer, es war kein Mensch, wo Hass letztendlich die Triebfeder für sein Handeln war. Und genauso natürlich auch bei Jesus Christus, der unglaubliche Ungerechtigkeit erlebt hat. Und bei ihm war auch keinerlei Hass bei all seinen Handlungen zu spüren, selbst wenn er manchmal ziemlich derb mit den Pharisäern umging. Und das ist der große Unterschied. David, Bonhoeffer, Jesus Christus, wenn sie Ungerechtigkeit erlebt haben, sie handelten nicht aus Hass heraus, im Gegensatz zu einem Lamech, im Gegensatz zu einem Saul, im Gegensatz zu einem Absalom. Ja, und was können wir jetzt zu der vergewaltigten Tamar sagen? Können wir da jetzt hingehen und einfach sagen, naja, du musst halt vergeben, das ist so? Ich glaube, dann machen wir es uns zu leicht. Schwere Sünde und Schuld zu vergeben, kostet enorm viel. Der ganze große Schmerz wird noch einmal durchlitten. Und wenn der Täter zu seiner Schuld steht, wenn man spürt, dass er die Schmerzen dieser Tat mit durchleidet, dann besteht vielleicht ein Weg der Vergebung, dann besteht vielleicht die Möglichkeit der Versöhnung. Aber wenn der Täter das nicht macht, ja, dann kann ich dir nur zurufen, es gibt einen, der diesen Schmerz im vollen Umfang mit durchlitten hat und mit durchleidet. Das ist Jesus Christus. Er fühlt mit und weiß, welches Unrecht wir erlitten und durchlitten haben. Und er wischt es nicht einfach so drüber hinweg, sondern er kann es voll und ganz nachempfinden. Und bei ihm finden wir Trost. Und er hilft uns und möchte uns bewahren, dass unser Herz aufgrund dieser Sünde von Hass zerfressen wird. Kommen wir zu Jesus Christus. Und bitten wir ihn, Herr, wenn es uns betrifft, ich habe hier dermaßen Unrecht erlebt. Bewahre mein Herz, dass es nicht voller Hass wird. Heile die Wunden, die mir zugefügt wurden. Und ich sehe, du hast diesen gleichen Schmerz auch durchlitten und trägst ihn mit. Wenn du derjenige bist, der diese Schuld auf sich geladen hat, diese unglaubliche Schuld, wenn du bußfertig bist, dann gibt es jemanden, der diese Schuld auf sich nahm. Und er nahm auch die gerechte Strafe auf sich. Wir können nicht einfach drüber hinwegwischen, das haben wir gemerkt. Es geht nicht, dass der David einfach sagt, naja gut, das war jetzt halt so und schwamm drüber. Es wird letztendlich der Schwere der Schuld, die Tamar erlebt hat, nicht gerecht. Dafür bedarf es einer Sühnung. Und diese Strafe, die nimmt Jesus Christus auf sich. Für denjenigen, der zu ihm kommt und ihn von Herzen um Vergebung bittet. Und dann nimmt er die schwerste Strafe, die schwerste Sünde, auch so eine schwere Sünde, von der wir heute gelesen haben, mit auf sich. Die Ketten der Sünde sind zerbrochen. Der Weg ist frei, dass wir nicht behandeln wie Lamech, wie Absalom und Saul, sondern lassen wir unser Herz verwandeln durch Jesus Christus. Und lassen wir ihn wirken, dass wir zu Menschen werden, nach seinem Wohlgefallen, frei von Hass, mit Herzen, die geheilt wurden. Ihr dürft gerne aufstehen. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Lasst uns einfach einen Augenblick ruhig sein und über die Predigt nachdenken. Über die Personen, die handelnden Personen. Was betrifft mich in meinem Leben? Besteht hier eine Sehnsucht nach Heilung, dass man Heilung im Herzen erlebt? Wo wir auch einer solchen Ungerechtigkeit ausgesetzt sind. Es muss ja nicht so dramatisch sein wie in dieser Geschichte, aber jeder von uns erlebt Ungerechtigkeit. Und ist damit auch verletzt, hat Verletzungen erfahren. Herr Jesus, ich bete. Ich bete, dass wir, da wo wir diese Verletzungen erfahren haben, Heilung erleben. Ich bete darum, dass du uns anrührst, dass eben nicht Hass in unseren Herzen sich breit macht, die völlig verblendet werden. Wir wünschen uns zu reagieren, wie das ein David gemacht hat. Bei ihm war kein Hass im Herz zu sehen. Er merkt es an seinen Handlungen, obwohl er so viel Ungerechtigkeit erlebt und durchlitten hat. Hilf uns, Herr Jesus. Und genauso bitte ich dich auch, wenn wir der Täter sind. Bitte vergib uns. Vergib uns, was wir gemacht haben, wo wir andere Menschen verletzt haben, ja vielleicht fast ganz zerstört haben. Vergib uns und schenke der anderen Person Heilung. Schenke uns die Kraft, dass das, was wir wieder in Ordnung bringen können, dass wir das auch in Ordnung bringen. Das ist deine Erwartungshaltung. Das ist ein schwerer Weg, aber schenk uns die Kraft dazu, damit wir wirklich auch Befreiung erleben. Wir danken dir, dass du das alles ja mitempfinden kannst, weil du hast letztendlich den größten Schmerz, die größte Ungerechtigkeit erlebt und durchlitten. Und deswegen kannst du mitfühlen. Es ist für dich keine graue Theorie, sondern du bist als Gott runtergekommen auf die Erde, wurdest Mensch und kannst mitreden. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen für all das Gute, Herr. Du bist ein guter Gott. Wir danken dir von Herzen.